die Grundlage unseres Glaubens erschüttern möchte. Und zum anderen leugnet er die Auferstehung, um die Menschen, die bis jetzt noch nicht glauben, eben von der Bekehrung abzuhalten. Denn nur der Glaube an den auferstandenen Christus macht uns zu Kindern Gottes. Römer Kapitel 10, Vers 8, da heißt es: Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Dieses Bekennen, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen, das ist nicht auf der Straße jemand von Jesus erzählen, sondern das gehört zur Bekehrung, dass jemand sagt, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er der Herr ist und ich glaube, dass er auferstanden ist. Nun zu der Frage, zunächst einmal, was war die Ausgangslage in der Gemeinde? Wir haben das gehört, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung gebe. Die Auferstehung wurde verkündigt, aber einige haben nicht geglaubt. Nun, was ist die Antwort des Heiligen Geistes, die Paulus da niedergeschrieben hat? Es sind geradezu logische Schritte, die die desolaten Folgen darlegen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Es ist ja manchmal so, wenn wir vor einer Entscheidung stehen und wissen nicht, gehen wir hü oder hot, dann können wir uns überlegen, und das hilft zur Entscheidungsfindung, dann können wir uns überlegen, was wäre, wenn ich mich nicht so entscheiden würde. Und das kann tatsächlich helfen. Dieser Text, der nun folgt, ab Vers 13, ist das Gruselkabinett schlechthin. Das ist das krasseste Anti-Evangelium, das man sich vorstellen kann. Evangelium ist eine gute Botschaft, aber das hier, was da in logischen Schritten gesagt wird oder was wir da lesen, das ist das pure Grausen. Nicht an die Auferstehung Jesu zu glauben, bringt zum Ausdruck, dass der Tod dem Handeln Gottes eine Grenze setzt. Der Tod setzt dem Handeln Gottes eine Grenze, wenn man nicht glaubt, dass Gott Tote auferwecken kann. Sozusagen bis zum Grab, dann ist Schluss, jetzt kommt nichts mehr. Es gibt tatsächlich einiges, was Gott nicht kann. Aber die Totenauferweckung gehört nicht dazu. Das Nichtkönnen Gottes, möchte ich mal sagen, ist der Ausdruck seines Wesens. Und wie ich meine, immer zum Vorteil für uns als seine Gemeinde. Er kann zum Beispiel nicht lügen. Er kann seine Gnade nicht von uns abziehen. Er kann seine Versprechen, die er uns gemacht hat, in seinem Wort nicht brechen. Und wisst ihr, ich kann es nicht lassen, ab und zu mal zu sticheln. Auch die Verheißung aus 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ein Wort, wenn die Klimaalarmisten das glauben würden, könnten sie besser schlafen. Natürlich sollten wir als Christen dazu beitragen, die Umweltverschmutzung zurückzufahren. Aber nicht, um den Klimawandel aufzuhalten, das wird nicht funktionieren. Sondern weil wir dem Auftrag Gottes gehorsam sind, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Die Auferstehung an sich hat funktioniert. Darüber berichtet das Alte und das Neue Testament. Aber die nicht an die Auferstehung der Toten glauben, ich glaube, dass die sich nie so richtig Gedanken gemacht haben über die Konsequenzen. Was ich verstehen kann, denn wer ungläubig stirbt, dessen Zukunft ist alles andere als rosig. Im selben Kapitel, 1. Korinther 15, Vers 32, da heißt es, wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Entschuldigt, wenn ich das einmal derb, sehr derb auslege oder sage. Man kann dann, was den Willen Gottes angeht, die Sau rauslassen. Und zwar, weil man keine Folge fürchten muss. Und das ist das, was wir heute erleben. Wäre das so, dann müssten wir natürlich auch uns fragen, warum in aller Welt glauben wir dann noch, wenn es keine Auferstehung gibt? Warum riskieren Christen oder riskierten Christen in der ganzen Kirchengeschichte bis heute ihr Leben und sind bereit, um Jesu Willen zu sterben? Ebenso gäbe es keine Gerechtigkeit für all das Böse, das Menschen und der Schöpfung angetan wurde und wird. Tatsache ist aber, dass wir nicht umsonst an die Auferstehung glauben und dass der Tag kommt, wo Gott gerecht richten wird. Diese Verse, die sind wie eine Treppe nach unten. Es wird immer düsterer, immer dunkler. Und die nächste Stufe ist, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Das Wort inhaltslos bedeutet leer, ohne Inhalt, wertlos, unterm Strich gleich null. Unsere Predigt ist inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Und wir werden als falsche Zeugen Gottes befunden. Das ewige Leben kommt aus der Predigt. Ist also die Predigt falsch, dann ist natürlich auch der Glaube falsch. Und alle, die in den 2000 Jahren Kirchengeschichte gepredigt haben, das wären alles Lügner. Und ich dachte an mich, seit einem halben Jahrhundert bin ich sozusagen diesbezüglich unterwegs. Und wenn ich mir vorstelle, alles, was ich da erlebt habe und getan habe, das wäre alles umsonst gewesen, das wäre geradezu schrecklich. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Das ist das Nächste. Es gibt keine Vergebung der Schuld. Der eine oder andere, wenn er blickt zurück auf sein Leben von euch und sagt, na, das wäre das Chaos. Und da brauchen wir jetzt nichts Schlimmes erlebt haben. Jeder, der nicht glaubt, dass es die Auferstehung der Toten gibt, der wird seine Sünde nicht los. Und wir alle kennen das Gefühl, wenn wir etwas getan haben, was nicht in Ordnung war, und wir entschuldigen uns nur bei unserem Ehepartner. Schon das ist eine Erleichterung, wenn uns die Vergebung zugesprochen wird. Wie viel mehr ist die Erleichterung, wenn Gott uns die Schuld vergibt und die Vergebung uns zuspricht. Ohne Vergebung der Sünde wäre die Tür in den Himmel für alle Ewigkeiten verschlossen. Nicht nur das, sondern die nächste Stufe abwärts, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Nun, das wäre außerordentlich schade, denn ich denke ja, dass ich jetzt nicht mehr so lange hier auf der Erde lebe. Ich denke jeden Tag daran, dass der Herr mich heimholen könnte. Also ich denke nicht wirklich bewusst dran, aber das ist einfach immer da. Ja? Und es wäre schade, wenn ich meine Großeltern mütterlicherseits nicht sehen würde im Himmel, denn die waren gläubig. Meine betende Mutter, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben gekommen bin. Unser Sohn, der die Geburt in Papua-Neuguinea nicht überlebt hat. Und so weiter und so weiter. Es gibt ein Lied, das heißt, der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Ich denke, wir alle merken mittlerweile, nicht an die Auferstehung Jesu zu glauben, bedeutet keine Hoffnung. Absolut keine Hoffnung. Dabei sollten wir uns daran erinnern, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das ist eine tiefe Sehnsucht im Herzen eines jeden Menschen, selbst dann, wenn er die Ursache seiner Sehnsucht im tiefsten Grunde gar nicht kennt. Der Glaube an diese falsche Lehre entfernt uns von der Erfüllung dieser Sehnsucht auf maximale Weise, mit den entsprechenden Folgen. Und das ist der letzte Vers in dieser Treppe nach unten. Da sind wir dann auf dem Boden. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun, das ist starker Tobak. Dieses Wort elendesten kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Das eine Mal eben da und das andere in Offenbarung Kapitel 1, Quatsch, in Offenbarung Kapitel 2, Vers 17, an das Sendschreiben nach Laodicea, da heißt es, weil du sagst, du, Gemeinde in Laodicea, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Das bedeutet das. Diese Ausdrucksweise, die sagt mir, dass ein Mensch keinen größeren Fehler machen kann in seinem Leben. Keinen größeren Fehler als den, nicht an den auferstandenen Jesus zu glauben. Nicht nur, weil das Folgen hat in diesem Leben, sondern es hat Folgen in alle Ewigkeiten. Aber es gibt auch immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und das erreichen wir mit dem Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Christus bekommt in diesem Vers einen Namen. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Nun, wir alle kennen das. Wenn jemand ein Hobbygärtner ist, ja, und er erntet seinen ersten Salatkopf, der Erstling meiner Ernte dieses Jahr. Der Erstgeborene einer Familie oder die Erstgeborene in einer Familie. Wir erinnern uns an das Alte Testament, die Erstgeburt von Menschen und Vieh gehören Gott und so weiter. Nun, warum Erstling? Jesus ist von den Toten auferstanden und wird als Erstling bezeichnet von den Toten. Weil er starb und weil er auferstand und eben nicht mehr starb, sondern in alle Ewigkeiten lebt. Und da gibt es eine Stelle im Neuen Testament, das heißt genau in Matthäus 27, die ich habe mich tatsächlich noch nicht darum gekümmert, mal nachzuforschen, was das bedeutet, aber die ist für mich überaus mysteriös. Jesus stirbt am Kreuz und dann heißt es in der Fortsetzung seines Todes, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte oder die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grüften und gingen in die Stadt und erschienen vielen. Der feine Unterschied. Denn Jesus ist der Erstling. Die sind nicht mehr gestorben, die da auferstanden sind, ja? Sondern die sind im Himmel, möchte ich mal sagen, heutzutage. Und nun noch einmal die Zusammenfassung, Vers 21 und 22. Denn da ja durch einen Menschen der Tod in die Welt kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Die Bibel spricht hier vom ersten und vom zweiten Adam. Der erste Adam ist unser aller Vorfahre und der zweite Adam ist Jesus Christus. Durch Adam kam der Tod, durch Jesus Christus das Leben. Nun zum zweiten Teil. Das sind einige Schlüsselverse, die ich erwähnen möchte heute in meiner Predigt. sozusagen Kernaussagen. Und zwar, was sind die Folgen für Ungläubige und für Gläubige? Wir haben vorher gelesen, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In Johannes 5, 28 heißt es, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Es nützt also nichts, der weltlichen Gerichtsbarkeit zu entrinnen, indem man Selbstmord begeht. Keiner, der mit seiner Schuld stirbt, kommt davon. Das ist die nüchterne Feststellung des Wortes Gottes. Und wir als Christen, haben wir eine weiße Weste? Unsere Weste, die wird immer wieder weiß gemacht. Und zwar durch das Blut Jesu. Auch wir machen Fehler, aber wir leben von der Vergebung. Und das ist der große Unterschied zwischen einem, der an Jesus Christus glaubt und einem, der nicht glaubt. Und die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, haben nicht die Christen gepachtet, sondern die steht für jeden Menschen offen, solange er lebt. Für uns sind das glorreiche Folgen der Auferstehung Jesu. Das erste ist Rechtfertigung. Ein Schlagwort. Ja. Römer 4, 24, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Im Textzusammenhang in Römer Kapitel 4 geht es um das alte Ehepaar Abraham und Sarai. Kinder bekommen war in ihrem Alter nicht mehr möglich. Aber Abraham glaubte Gott, dass er diese körperlichen Begrenzungen überwinden kann und ihnen trotz ihres nun unfruchtbaren Lebens aufgrund des Alters einen Sohn schenken kann. Und dieser Glaube wurde Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Und wie ist es bei uns? Dieselbe Grundlage, um gerecht vor Gott zu werden, müssen wir glauben wie der Abraham. Das heißt ja auch im Galaterbrief, dass wir seine Kinder sind. Wir sind Kinder Abrahams im Glauben. Im praktischen Sinne, ganz einfach ausgedrückt, ist die Rechtfertigung ein Austausch. Jesus stellt sich an unsere Seite und übernimmt unsere Schuld. Und wir bekommen von ihm die Gerechtigkeit. Er nimmt unseren Tod und erleidet ihn und wir bekommen die Gerechtigkeit und Leben. Das Zweite, durch die Auferstehung Jesu haben wir ein neues Leben bekommen. Ihr kennt alle diesen Vers 2. Korinther 5, 17, denke ich. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, wenn ein Mensch Buße tun, ihn als Herr anerkennt, an ihn glaubt, als den auferstandenen Herrn, dann ist er eine neue Schöpfung durch die Wiedergeburt. Und das ist nicht ein Runderneuern, sondern etwas ganz Neues. Nicht äußerlich, denn wir haben dieselbe Nase vor und nach der Bekehrung. Wir sind immer noch gleich groß oder im Alter, werde immer ein bisschen kleiner. Aber es ist eine innere Angelegenheit, eine Angelegenheit in unserem Herzen. Da geschieht nämlich auch diese Umwandlung. Von einstmal geistlich Toten werden wir durch die Wiedergeburt lebendig. Und diese Lebendigkeit ist diese neue Schöpfung, gewirkt durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Das nächste ist eine zweifache Hoffnung. Zunächst einmal eine lebendige Hoffnung und dann die Auferstehungshoffnung. 1. Petrus Kapitel 3, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und die Auferstehungshoffnung, Römer 8, Vers 11, wenn aber der Geist dessen, Patrick hat es eben zitiert, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn man mal in der Bibel nachliest, da stellt man fest, Gott hat Jesus auferweckt, Jesus hat sich selbst auferweckt und der Heilige Geist hat Jesus auferweckt. Es war eigentlich eine kleine konzertierte Aktion der Dreieinigkeit Gottes. Die Hoffnung dieser Welt ist keine. Angenommen, wir könnten die Hoffnung auf einen Tisch in der Pathologie legen und diese Hoffnung obduzieren, da werden wir nichts feststellen als ein großes Fragezeichen. Denn die Grundformel der Hoffnung dieser Welt ist vielleicht, vielleicht auch nicht. Die lebendige Hoffnung dagegen, die ist berstend voll. Und zwar mit Verheißungen Gottes, die er auch wahr macht. Warum? Weil Christus auferstanden ist. In seiner Abschiedsrede, Kapitel 14 im Johannesevangelium, sagt er noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich möchte mal noch dazu sagen zu der Auferstehung. Wenn ein Mensch stirbt, dann geschieht eine Trennung zwischen Körper auf der einen und Geist und Seele auf der anderen. Geist und Seele sterben nicht. Der Körper ist leblos, wird beerdigt oder wie auch immer. Und das war's dann. Was auferweckt wird, ist nur unser Körper. Denn das haben wir gerade gelesen in Römer. Der wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Also nicht uns insgesamt. Wir sind ja nicht nur Fleisch und Blut, sondern wir haben ja auch eine Persönlichkeit, wir haben einen Geist und eine Seele. Die wird nicht auferweckt. Die lebt, unser aller Menschen Geist und Seele leben in alle Ewigkeiten. Weil Christus auferstanden ist, werden wir unseren zukünftigen Tod überleben. Und diese Auferstehung war die gewaltigste Machtdemonstration auf dieser Erde. Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Ich muss sagen, gerade dieses erste Kapitel der Offenbarung, das hindert mich immer ein bisschen, Jesus so als mein Bruder und Freund und Kumpel und Macher, alles mögliche Macher, zu bezeichnen, weil das, was hier Johannes erlebt hat, das ist nicht von dieser Welt. Ich lese, und als ich, also Johannes, ihn, Jesus, sah, der Lieblingsjünger übrigens von Jesus, ja, der sich immer an seine Brust legte, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Die Herrlichkeit Jesu, ja, in der Ewigkeit, hat er gesehen in einer Vision. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Alpha und Omega, die beiden Buchstaben, Anfang und Ende des griechischen Alphabets. Und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Glücklich die, die daran glauben. Lassen wir uns also, wie ich das anfangs sagte, durch nichts und niemand von diesem Glauben an den auferstandenen Christus abbringen. Amen.